Lachsbrunch, der Literaturschnack mit Nefeli Kavouras und Anselm Neft.
Anselm?
Ja?
Ich habe ein Déjà-vu. Ich habe das Gefühl, wir saßen hier schon mit genau diesen Büchern in genau dieser Position. Du gucktest mich an, wir redeten darüber. Was zur Hölle tun wir hier eigentlich?
Ja, wir haben das alles schon mal aufgenommen. Das ist kein Déjà-vu, das ist die Erinnerung an einen wunderschönen Nachmittag, wo wir diesen Podcast schon mal aufgenommen haben, haben 70 Minuten ausführlich und mit viel Energie über beide Bücher gesprochen. Dann ist die ganze Aufnahme kaputt gewesen, nie gut gewesen. Unser Tonmeister hat ein neues Mischpult gekauft, jetzt klingt alles noch viel toller, aber wir müssen die Folge nochmal aufnehmen und ich bin gespannt, wie sehr das jetzt voneinander abweicht.
Und in diesem Sinne, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, ja.
Anselm, du hast ein Buch mitgebracht.
Richtig.
Möchtest du davon erzählen, was das ist?
Ja, das ist von Laura Labs der Roman Adlergestell, der ist im Tropenverlag erschienen, ich glaube jetzt im Sommer dieses Jahres. Schlagt nach bei Korrekturen, ich weiß es nicht. Und ich habe das Buch mitgebracht, weil ich es bei einem Freund im Sommer liegen sah und dachte, ach, Laura Labs, das war doch die, die mit Nefeli gerade beim Ingeborg-Bachmann-Preis gelesen hat und die diesen interessanten Auszug da gelesen hat, der dann recht kontrovers aufgenommen worden ist und die sich dann in der Sendung selber noch dazu verhalten hat und auch später nochmal interviewt wurde. Und ich fand eigentlich, was sie sagte, so ganz interessant und sympathisch. Und habe dann dieses Buch da liegen gesehen mit dem schönen Cover, wo so ein kleines Gespenst in so einem Haus zu sehen ist. Ich habe da leider gerade nicht die richtigen Worte dafür, wie das gezeichnet ist, aber ich finde es gut.
Bisschen so Gaming-Ästhetik, finde ich.
Bisschen Gaming-Ästhetik, aber auch so ein bisschen irgendwie 70er Jahre Realismus in der DDR-Zeichnung, keine Ahnung. Mit Tendenzen Richtung evangelische Kirchenmalerei. Das ist ja alles irgendwie vielleicht näher beieinander, als man denkt. Aber auf jeden Fall habe ich das Buch angefangen zu lesen, habe mir das dann sogar ausgeliehen, habe es weitergelesen. Aber der Freund wollte das dann mitnehmen in Urlaub. Dann musste ich es ihm wieder zurückgeben. Ich hatte dann so etwa die Hälfte gelesen, bin dann nicht mehr dazu gekommen. Habe es mir dann auch nicht dann gekauft. Und dann kam die Veranstaltung Strategien neurechter Literaturpolitik im Literaturhaus in Hamburg, wo Laura Labs und ein gewisser Kevin Kempke, Literaturwissenschaftler seines Zeichens, und ich unter Moderation von Rebecca Spilker über dieses Thema geredet haben, wie die Neurechten so ein bisschen versuchen, zum normalen Bürgertum, Bildungsbürgertum vorzustoßen, indem sie sich als große Literaturkenner in Szene setzen mit Podcasts und so eigenen Formaten. Du warst bei der Veranstaltung auch dabei, du hast dann auch Laura Labs wieder mal erlebt. Und danach habe ich dann vorgeschlagen, komm, jetzt besprechen wir das Buch und ich lese es dann auch endlich ganz zu Ende, weil ich dann auch wieder motiviert war.
Darüber habe ich mich auch sehr gefreut. Ich hatte mich auch vorgehabt, das auf jeden Fall zu lesen, weil ich den Auszug in Klagenfurt mochte und aber auch nur zur Hälfte mitbekommen hatte, weil ich davor selber gelesen hatte und dann erstmal einen Whisky Sour brauchte, um mich von meiner eigenen Lesung zu erholen. Insofern war es ganz gut, dem Buch nüchtern zu begegnen.
Um wie viel Uhr hast du gelesen da in Klagenfurt?
um 11 Uhr.
Alles klar, okay.
Ja, der Whisky Sour um 12. Ja, worum geht's denn in Adlergestell?
Adlergestell hat eine Ich-Erzählerin, die so im Alter von, ja, vielleicht 40, sich zurückerinnert an ihre Kindheit. Sie ist dann so im Alter von 6, 7 und die Mauer fällt. Und sie ist in Ost-Berlin in der Nähe dieser großen sechsspurigen Autobahn namens Adlergestell, oder die so genannt wurde oder noch wird, in so einer Art Vorort, der damals noch zur DDR zählte, bevor dann eben die Mauer fiel. Und es ist mal wieder ein Wenderoman, aber diesmal aus der Sicht eben von einem Kind, das ja mit zwei Freundinnen, die es in der Grundschule dann kennenlernt, diese Zeit erlebt. Und diese Zeit ist geprägt vor allen Dingen von Eltern, die irgendwie orientierungslos sind und die Kinder laufen da so nebenher, haben dadurch recht viele Freiheiten, werden aber auch recht wenig irgendwie wahrgenommen oder erzogen und sind da in so einer Art wilden Zwischenwelt zwischen ja noch DDR-Sozialismus und so einem hereinbrechenden Konsumrausch, den der Kapitalismus jetzt mit sich bringt und verspricht. Und was das Buch ab abgesehen von der Thematik interessant macht, ist die sprachliche Gestaltung, die mir halt gleich als interessant und ja, ein bisschen anders als was ich sonst so von Gegenwartsliteratur lese, vorgekommen ist, nämlich, dass ich die Sprache gleichzeitig poetisch und konkret fand und spielerisch und bodenständig, also irgendwie so, ja, irgendwie fest verankert und recht, recht klar und dann doch mit, ja, dem Mut zum Wortspiel oder eine Phrase benutzen, aber dann leicht abändern, um zu zeigen, man kann eben kreativ mit Sprache umgehen. Ich fand auch, dass, oder ich finde, dass der Rhythmus oft gut ist in dem Buch und fand dann zusätzlich noch spannend, dass da so immer wieder so Einschübe kommen, wo dann Frauen porträtiert werden, die alle in diesem kleinen Ort am Rande des Adlergestells mal gewesen sind oder da gelebt haben. Und das reicht eben ja von der recht alten Nachbarin, die noch den Zweiten Weltkrieg erlebt hat, über die Mutter von der Freundin. Die Freundin heißt Charlene, die Mutter heißt Vanessa. Die Großtante Nora bekommt so einen Auftritt. Naja, und das sind halt solche Kurzporträts von Frauen. Und diese Kurzporträts fand ich auch eindrucksvoll. Nefeli, wie hat dir dieses Buch gefallen?
Ich fand, das war ein für mich spannendes Leseerlebnis. Zum einen, weil ich ja erst nach der Wende überhaupt geboren worden bin. Das heißt, eigentlich ist mir das Setting unbekannt, aber ich hatte trotzdem Nostalgiegefühle, weil es mich an eine Kindheit erinnert, die mir nicht fremd ist und die es ja so nicht mehr geben kann. Also dieses, die Kinder spielen einfach unter sich und verabreden sich und das ist alles noch so fern von Digitalisierung und ich hatte totale 90er-Erinnerungen und kannte auch so die Süßigkeiten und kannte und habe mich so wieder so daran erinnert, wie es ist, ja, irgendwie so diese.
Am Kaugummiautomaten zu stehen und versuchen, dem im Feuerzeug aufzukokeln.
Das nicht. Oder vielleicht doch. Aber diese Erinnerung halt, die daran, wie es ist, seinen eigenen Kosmos zu haben, die man versucht vor Erwachsenen zu verstecken. Mhm. Und wo ich dann manchmal beim Lesen mich auch dabei erwischt habe, zu denken, das geht ja heute nicht mehr. Die Kinder heute wachsen ja ganz anders auf. Die werden viel zu doll behütet und keine Ahnung. Also ich hatte das Gefühl, das ist wie eine Erinnerung an etwas, was es nicht mehr geben wird. Zumindest hier bei uns in der Welt. Und gleichzeitig war es aber dann trotzdem ja sehr fremd, eben weil ich die Wende nicht erlebt habe, weil ich nicht ostdeutsch sozialisiert bin. Das ist das eine. Das, was mir beim Lesen am meisten Freude gemacht hat, war die Form. Also ich finde so diesen Wechsel der Perspektiven, es ist ja wie so ein Mosaik, also man geht ja immer in die einzelnen unterschiedlichen Frauenfiguren vor allem rein und lernt so deren Wahrnehmung. Das, finde ich, sind auch die stärksten Kapitel, weil ich da so ganz nah an den Figuren dran bin.
Wobei das klingt jetzt so, als wäre der Roman eine durchgehende Geschichte, wo dann mal aus der einen, mal aus der anderen Perspektive erzählt wird. Und das ist nicht ganz so, ne? Sondern wir haben eine durchgehende Geschichte von dieser 6-7-jährigen Ich-Erzählerin, die das als Rückblick erzählt. Und dazwischen diese Frauenporträts, das sind wirklich Miniaturen, wo das ganze Leben von denen so gerafft und verdichtet erzählt wird. Das sind also, die sind im Prinzip, kann man sagen, wie Fremdkörper da drin, aber es ergibt doch ein gutes Ganzes. Ne?
Und es ergibt ein gutes Ganzes und ich finde, die kommen auch immer irgendwie trotzdem passen. Also die werfen mich nicht raus. Ich finde das irgendwie klug komponiert. Und dann gibt es natürlich auch, das ist, also dafür lohnt sich das auch, das Buch zu erwerben, haptisch zu erwerben, weil es gibt dann auch so Zwischensequenzen, die, wo die Seiten schwarz sind und dann in weißer, etwas vergrößerter Schrift im Grunde so Werbung, Fernsehwerbungen dargestellt werden. Und die finde ich eigentlich auch ganz gut, weil sie so auch so den Zeitgeist wiedergeben und das alles, ja, so, ich finde, wie so ein Basston eigentlich untermalen. Also ich finde, es ist wie so diese Zeit schwirrt in dem Roman so untergründig irgendwie mit durch die Form. Das finde ich sehr, sehr gut gemacht. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten bei der namenlosen Ich-Erzählerin zu bleiben, weil sie mir zu unkonkret irgendwo bleibt und ich sie auch nicht, ja, oder keine Ahnung, also vielleicht ist es, ich sag's, wie es ist, ich hatte mehr Interesse an den anderen Figuren als an ihr selbst, was ja aber oft ja auch irgendwie absichtlich gemacht wird, dass man vielleicht eine uncharismatischere Hauptfigur hat, damit man den anderen eher folgen kann. Das weiß ich nicht, ob das da, ob das auch ein Grund dafür gewesen ist. Aber um jetzt wieder was Positives zu sagen und damit ich, bevor ich aufhöre zu reden, ich mochte die Sprache sehr. Mhm. Ich fand, das hatte so wirklich so einen sehr, sehr klaren Ton, dem ich auch gerne gefolgt bin. Ich fand, da war manchmal auch was Humorvolles, fast Kommentierendes auch manchmal im Unterton dabei. Und das mochte ich sehr. Also ich hatte das Gefühl, irgendwie Laura Labs als Autorin ist da wie so eine Kommentatorin irgendwie manchmal so zu spüren.
Also auf jeden Fall bei diesen Werbeeinschüben. Ja. Davon gibt es so 7 oder so, ne?
Genau. Und da
kann ich gleich mal einen vorlesen, damit man sich das
gerne
vorstellen kann.
Was man auch an der Stelle auch erwähnen kann, ist, dass das ist ja ein Debüt und Laura Labs ist aber auch Filmemacherin. Also aktuell debütierte sie auch zeitgleich mit ihrem ersten Spielfilm.
Ich glaube, die hat vorher schon einen Spielfilm gemacht. Ich glaube, Country Girls ist schon ein Spielfilm. Aber aber das ist jetzt, glaube ich, der erste richtige Kinofilm.
Kinofilm, irgendwie, ich hatte so
Rote Sterne überm Feld.
Richtig, richtig.
Ja.
Und ich finde aber auf jeden Fall, dass so ihre Stärke, szenenhaft zu erzählen, was ja irgendwie auch so ein filmisches Mittel ist, das merkt man dem Roman sehr an. Und ich finde das erfrischend, das so in einem Buch zu lesen.
Mhm. Ja, ich habe jetzt gar nicht zu Laura Labs was gesagt. Ne? Die ist 1985 in Ost-Berlin geboren, wohnt heute in Berlin und Bad Kleinen. Bad Kleinen ist ein Ort in Mecklenburg-Vorpommern, Nordwest-Mecklenburg-Vorpommern. Und in Mecklenburg-Vorpommern spielt auch dieses Rote Sterne überm Feld, wo ich die Premiere hier in Hamburg, die am 5. November war, leider, glaube ich, war am 5. November, ja, leider verpasst habe. Ich war zwar schon im Kino, saß in der ersten Reihe und der Film ging aber nicht los und ich habe gewusst, der geht 133 Minuten und ich habe eigentlich nur ganz begrenzt Zeit, weil ich noch einen Workshop geben musste. Oder noch irgendwas, nee, ich hatte noch ein wichtiges Zoom-Meeting, das klingt jetzt so, als ob ich sowas öfters hätte.
Das klingt nach Corona-Zeiten.
Ja, aber es war halt wirklich so und dann merkte ich so, oh, die Zeit rennt und der Film fing nicht an und die waren alle bester Laune da im Kino und so, ah ja, schön, gleich geht der Film los, aber er ging halt nicht los und dann bin ich um 17:45, der sollte um 6, glaube ich, anfangen, um 17:45 wieder rausgegangen und habe nichts davon gesehen. Das
erinnert mich ein bisschen an meine Klagenfurt-Laura-Labs-Geschichte.
Ja,
also beides
ja
zur Hälfte.
Nur, dass ich keinen Whisky Sour hatte, aber gut.
Das stimmt. Die einen sind ja halt die Gewinner, die anderen gehen einfach wieder aus dem Kino raus.
Genau, er kam, sah und ging wieder. Ja. Oder er kam, sah nichts und ging wieder. Auf jeden Fall hat Laura Labs Politik und Filmwissenschaft und später auch Filmregie studiert und Kurzfilme und Staffeln von einer Serie namens Spotlight gedreht. Und jetzt eben dieses Rote Sterne überm Feld. Bestimmt ein interessanter Film. Ich möchte ihn gerne noch nachholen. Sie hat auch 2 Hörspiele gemacht nach Romanen. Einmal, glaube ich, Mutter und Söhne von Manuela Reichert und einmal Verschwundene Tage. Nee, Mutter und Söhne ist von Manuela Reichert und Simon Strauß. Den wollte ich nicht unterschlagen. Und Verschwundene Tage, ein Roman von Christina Handke. Ja, ich glaube, man kann über sie noch alles Mögliche sagen. Es soll aber reichen, dass sie auch Mitbegründerin des feministischen Filmkollektivs R.O.K.S. ist. Zurück zu dem Roman. Du hast gesagt, vor allen Dingen die Sprache hat dir gefallen. Das Formale hat dich irgendwie entzückt. Du fandst das erfrischend. Die Hauptfigur fandest du nicht so charismatisch. Bist der nur so halbherzig gefolgt. Aber die anderen Figuren waren dann interessant genug. Ich weiß nicht, ob die Hauptfigur so ist, wie sie ist, weil sie einfach nur eine Chronistin ist und die anderen sind halt die schillernderen Figuren. Es kann auch sein, dass sie ein bisschen eine Blackbox bleiben soll, weil es am Ende einen Plot-Twist gibt, den wir natürlich jetzt, oder was heißt Plot-Twist, aber es gibt noch so eine Wenn, oder es gibt noch etwas, was den Roman in ein anderes Licht taucht. Es wäre super spannend, darüber zu reden, aber wir wollen nicht spoilern. Nein. Und es kann sein, dass deswegen die Figur so ein bisschen verwaschener gezeichnet ist. Manchmal bekommt man sie schon zu greifen, finde ich, gerade in ihrer Beziehung zu Panos, einem Griechen, weil das sind Elemente, da ist sie dann schon vielleicht 19 oder 20 ja. oder noch älter. Es gibt so Zeitsprünge, die muss man einfach hinnehmen, aber ich finde, man kann sich gut orientieren in dem Buch. Und in ihrer Beziehung zu diesem, ja, sehr antikapitalistischen, bohemhaften Griechen, der irgendwie Lidl tätowiert hat auf einen Arm und so, und der auch gern so Happenings macht und wo sie sich dann spießig fühlt, weil sie denkt, sie sucht eigentlich etwas geordnetere Verhältnisse. Da, finde ich, bekommt man sie schon zu greifen in so einer Zerrissenheit zwischen dem Wunsch nach Stabilität und Ordnung, die sie nie so richtig kennengelernt hat, und nach wilder Entgrenzung und Kritik an den bestehenden Verhältnissen, die sie auf jeden Fall auch in sich trägt. Sie ist schon auch unangepasst oder kritisch, so systemkritisch. Ja. Ihre Freundinnen sind Lenka, die wird von ihrem Vater, ja, erzogen kann man eigentlich kaum sagen, betreut, verwaltet, keine Ahnung. Und die andere Freundin ist Charlene, deren Mutter auch eigentlich gar nicht richtig für sie da ist. Und das sind alles alleinerziehende Mütter, auch die Mutter oder Väter, auch die Mutter der Ich-Erzählerin ist alleinerziehend. Das wird auch gar nicht kommentiert, das ist einfach so.
Ja.
Und da habe ich gedacht, das war vielleicht in der DDR häufiger so, dass man sich in der Zeit auch schon hat scheiden lassen, weil die Frauen alle berufstätig waren. Einer der ganz großen Unterschiede ist ja, in Westdeutschland 60er, 70er, 80er Jahre waren nur wenige Frauen berufstätig, die waren Hausfrau und Mutter und waren finanziell abhängig und konnten sich nicht scheiden lassen, weil das finanziell einfach zu gefährlich gewesen wäre. Es war natürlich auch gesellschaftlich geächtet. Das war in der DDR, glaube ich, auch noch ein bisschen anders. Und so haben wir hier halt schon das, was wir heute haben, viele alleinerziehende Menschen.
So. Die haben es damals schon vorgemacht quasi.
Die haben es schon vorgemacht. Und dadurch sind die Eltern natürlich auch besonders, ja, gefordert oder überfordert. Und die Kinder können sehr stark allein laufen. Und du hast eben gesagt, das erinnert dich an deine eigene Jugend. Mich hat das auch an meine Jugend erinnert, weil das früher so war, dass dieses Betreuen, Erziehen und Bewachen oder so von Kindern in meiner Wahrnehmung viel geringer ausgeprägt war. Ich bin da sehr viel allein irgendwo durch die Gegend gelaufen. Mhm. Oder wenn eine Party der Erwachsenen war, dann spielten die Kinder stundenlang völlig unbeaufsichtigt, viele Erwachsene betrunken. Die Kinder hätten da sonst was machen können. So.
Oder haben auch teilweise
sonst was gemacht. Ne? Das war natürlich mehr Freiheit, war auch ein bisschen mehr Gefahr.
Ja.
Und war anders. Natürlich weiß ich jetzt nicht, ob das für alle westdeutschen Kinder so gilt, aber ich habe gedacht, was hieran ist eigentlich so die damalige Zeit und was davon ist DDR-spezifisch? Mhm. Das konnte ich gar nicht immer so für mich so klar trennen. Ich finde, dass der Plot selber oder die Dramaturgie nicht so zwingend ist. Das meandert so eher vor sich hin. Das läuft nicht auf irgendeinen Höhepunkt zu, weil es auch nicht den einen Konflikt gibt.
Es gibt auch nicht das eine große. Also ich hatte auch das Problem oder die Schwierigkeit, zwischendurch beim Lesen dran zu bleiben, weil ich mich manchmal gefragt habe, okay, worum geht's jetzt eigentlich? Was ist so das, was über allem steht?
Du sagst das, was ich sage, ja, nur in weniger schönen, weniger freundlichen Worten. Ja, ne? Worum geht's eigentlich?
Ja, worum geht's eigentlich? Ja. Um diese Frage habe ich mich so ein bisschen, und ich finde, am Ende hat man so ein bisschen so ein Gefühl davon, wenn dann das Buch einmal komplett umgedreht wird, so fast. Mhm. Aber davor
muss man einfach folgen, weil man es sprachlich und inhaltlich interessant genug findet.
Ja. Ja. Naja, und ich finde aber auch, dass so ein Bedrohungspotenzial trotzdem, also so mitschwingt. Mhm. Ich habe schon das Gefühl, dass ich von Anfang an wie so eine Gefahr wittere, die so unterschwellig in manchen Sequenzen spürbar ist.
Ah.
Oder so eine unterdrückte Wut bei mehreren Charakteren.
Ja, also die Figuren haben auf jeden Fall Potenzial zur Krise, ne?
Genau.
Das sehe ich auch so. Die Mutter von Charlene arbeitet da ja so inoffiziell als Prostituierte. Da kommen Männer hin und legen Geld aufs Fensterbrett und sollen Spielsachen für Charlene, die 6, 7 Jahre alt ist, dann da lassen.
Das wissen auch die Kinder. Und
die Kinder kriegen das auch irgendwie mit und akzeptieren das so. Und ansonsten ist Vanessa, also die Mutter von Charlene, den ganzen Tag bei sich im Zimmer, wirkt sehr depressiv, raucht, guckt aus dem Fenster und ist gar nicht für ihre Tochter da.
Mhm.
Und der Vater von Lenka, Wulf mit Namen, ist ein cholerischer Alkoholiker, der irgendwo so ein Zimmer komplett mit so Erotik-Magazin-Postern vollgehängt hat. Das entdecken die Kinder irgendwann auch und gehen damit auch eher gelassen um. Und ich habe mich öfters dabei ertappt zu denken, die sind 13, 14 und nicht 6, 7. Mhm. So von der Art, was sie machen, von der Art, wie sie mit der Erwachsenenwelt umgehen, dieses Abgebrühte. Ich habe das nicht immer geglaubt, dass die so jung sind. Jetzt kann vielleicht Laura Lab sagen, tja, Anselm, da bist du halt doch der verweichlichte Wessi. Und wir im Osten, wir waren mit 7, da haben wir schon, haha, ich habe keine Ahnung. Mhm. Mir kam es manchmal nicht so glaubhaft vor.
Mir auch nicht. Und ich habe mich dann aber auch gefragt, weil das ja quasi aus, eigentlich, also eigentlich ist ja das Buch aus der Sicht der 40-Jährigen geschrieben, die sich ja, daran erinnert.
Natürlich.
Ob das einfach auch so ist, dass wenn man sich heute an seine Kindheit erinnert, da andere, erwachsenere Gedanken und Erinnerungen mit reinquatscht. Also ich glaube, wenn man es aus dieser Perspektive nochmal betrachtet oder aus diesem Filter da reinlegt, dann passt das vielleicht auch. Aber mir ging es auch oft so, dass ich dachte, was zur Hölle sind das für Kinder? die sind doch total jugendlich.
Ja. Also das Kindliche kriege ich manchmal oder oft nicht zu greifen. Ja, ist schwer zu sagen.
Ich meine, das Kindliche, und ich meine, das ist ja auch, wenn man jugendlich ist, das ist ja auch kindlich irgendwie, dass man dazugehören möchte und dass man sich seine Gleichgesinnten irgendwie suchen möchte. Und das ist ja auf jeden Fall bei der Hauptfigur irgendwie spürbar.
Hast du Lieblingsfiguren?
Ich habe eine Lieblingsrandfigur.
Lass mich raten. Ja, es ist die Mutter von Panos. Die griechische Gastarbeiterin.
Richtig.
Ja. Aber die ist auch cool. Also die ist ich auch cool. Super.
Und ich finde es tatsächlich auch schön, dass Laura Labs
Eleftheria, ne?
Genau. Laura Labs hat ja eigentlich ein Buch zur deutschen Geschichte geschrieben und irgendwie finde ich schön, dass sie so fast wie ganz natürlicherweise auch eine migrantische Geschichte damit erzählt.
Stimmt, ja.
Von einem dieser Gastarbeiterinnen, die halt auch das Land mit aufgebaut und mitgeprägt haben, aber halt ganz oft vergessen werden. Oder
und nie heimisch geworden sind.
Und nie heimisch geworden
aber auch
sind.
Zu Hause sich nicht heimisch fühlen.
Natürlich, also die so.
Also zu Hause im Sinne von Herkunftsland.
Genau, ja, also die halt so entwurzelt werden in beiden Richtungen und auch nicht richtig ankommen können, aber nur sich das Beste wünschen für ihre Kinder wiederum. Und das fand ich sehr sensibel und sehr auch wahrheitsgemäß. Also ich dachte, okay, ich entdecke da auch vieles aus vielleicht meiner Familie oder halt aber auch anderen migrantischen Müttern, Großmüttern, die ich kenne, wo ich dachte, oh, der Tonfall ist auch wirklich sehr akkurat getroffen und irgendwie berührt mich das natürlich auf einer persönlichen Ebene, weil da so ein Bemühen drin steckt und gleichzeitig ein, die verlangt nichts. Also ich glaube, das, was mich bei Eleftheria am meisten wirklich berührt, ist, dass sie als einer der sehr wenigen Charaktere komplett wutfrei ist, sondern so einfach ein bisschen so ihren Frieden sich wünscht oder ihre Ruhe sich wünscht.
Also die wirkt auf mich nicht wutfrei. Die ist vielleicht nicht wütend im Sinne von, ich will irgendjemand schaden. Ne? Das auf jeden
das
Fall
ist sie nicht.
Nicht
und die
aber sie ist bitter.
Sie ist bitter, aber sie ist jetzt nicht so, ich will was vom, also mir schuldet die Welt
das stimmt.
Was. Das
sie
meinte
ist,
ich.
Sie hat nicht diese Anspruchshaltung.
Genau, das mal.
Sie ist sehr, du hast recht, sie ist sehr bescheiden. Ne? Sie verlangt von sich viel ab, aber von sonst niemand.
Genau, also so, diese eigene Verbitterung mit
aber
dem
sie ist bitter.
Ja, sie ist bitter, aber ich meine, sie hat keine Anspruchshaltung. Und alle anderen Figuren, die wollen ja irgendwo ein bedeutendes oder ein bedeutsames Leben führen. Die sehen sich irgendwo, die wollen irgendwo
fand ich jetzt bei Vanessa auch nicht so, dass die irgendwie eine große Anspruchshaltung hat.
Ja, stimmt, die ist auch. Und ich habe jetzt vielleicht eher so an die drei Kids.
Ja, die Kids, die fand ich jetzt auch nicht so anspruchsvoll. Die haben ja gar nicht so eine Vision, wir möchten so und so leben. das kommt ja erst viel später, dass sie denken, ja, wir müssen hier irgendwie vielleicht mal raus aus Bad Klein. Nein, sage ich schon, das ist natürlich ein anderer Ort. Irgendwie Adlerhorst, also irgendwo Treptow-Köpenick da zu dem Teil.
Längste Straße Berlins.
Ja.
Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, warum das bei mir so mitschwang. Vielleicht ist es jetzt auch so, dass ich das beim Lesen so quasi mir dazu gedichtet habe, weil ich irgendwie eine Form brauchte, das Buch im Kopf zusammenzuhalten. Mhm. Das kann tatsächlich sein, dass ich da irgendwie überinterpretiere. Ja, hattest du denn eine Lieblingsfigur?
Ja, Sophie Dorothea von Hannover. Die Mutter von Friedrich dem Großen, die hat hier auch einen Gastauftritt und den fand ich super. Die reitet mit der Kutsche nach Berlin, um ihren Gatten davon abzuhalten, ihren Sohn hinrichten zu lassen. Und überlegt sich so ganz strategisch, wie sie da vorgeht. Und die Geschichtsbücher erzählen uns ja auch, dass das geklappt hat und dass deswegen Friedrich der Große, der ja wirklich sehr bedeutend ist für die deutsche Geschichte, überlebt hat. Und wie sie dargestellt wird und wie sie da in der Kutsche sitzt und was ich da auch noch mal ein bisschen über die Hintergründe von Friedrich dem Großen gelernt habe und wie sie auch dieses Adlergestell da mit der Kutsche runterfährt, dass es damals halt auch schon so als preußische Prunkstraße gab, das hat den historischen Horizont erweitert von dem Buch und hat mir total gut gefallen, auch in dieser, ja, Klarheit, in diesem Bissigen, in dieser Stärke, die Frau auch ausstrahlt. Mhm. Die hat mir sehr gut gefallen. Aber ich fand eigentlich alle Frauen super, die dargestellt werden. Also ich fand alle Frauen besser als die drei Mädchen. Die finde ich zwar auch okay, so diese Kaugummi-Gang. Mhm. Diese Pfandflaschen-stehlende Kaugummi-Gang. Und Charlene ist da so der Motor da drin. Aber ja, so Kinder ist natürlich auch jetzt nicht, die sind jetzt noch nicht so komplexe Charaktere mit so einer komplexen Geschichte wie Erwachsene. Die haben ja noch nicht so eine riesen Vergangenheit und die Zukunft, da sehen sie auch noch nicht so viel. Also die gucken, wenn es um Zukunft geht, maximal bis zu den Sommerferien. Und deswegen ist der Horizont von denen natürlich nach hinten und nach vorne kleiner und macht sie als Figuren schwerer zu erzählen, dass die so wahnsinnig spannend sind, finde ich. Also das liegt einfach auch, glaube ich, nicht an der Autorin, sondern dass es halt Kinder sind. Oder glaubst du, man kann einen Roman mit 6-7-Jährigen schreiben, wo man denkt, Wahnsinn, diese super Kinder, ja.
Ja, doch, Claire Keegan hat das sehr erfolgreich, finde ich, gemacht.
Trauer ist das Ding mit Federn?
Nee.
Achso, Claire Keegan war das mit dem Licht.
Genau.
Ja, aber das sind natürlich.
Das war eine Kinderperspektive.
Ja, es war eine Kinderperspektive, aber da sind natürlich Erwachsene mit im Zentrum. Es sind jetzt nicht irgendwie drei Kinder, die durch die Welt Roman und Abenteuer erleben.
Nee, aber es ist aus der Sicht des Kindes und das ist ja trotzdem ihre Wahrnehmung. Und deswegen finde ich.
Gut, wir geben die Frage mal an unsere Hörerinnen und Hörer weiter. Kinder als Protagonisten, hui oder fui? Ob in Filmen, Theaterstücken oder Büchern? Harry Potter ausdrücklich mit eingeschlossen. schreibt es uns in die Kommis.
Ich staune darüber, weil ich schon finde, dass Kinder, also ich glaube, es ist eine große Schwierigkeit, Kinder und Jugendliche ernsthaft zu erzählen, weil man sehr schnell diese Erwachsenenbrille irgendwie draufsetzen möchte und entweder etwas verklären möchte oder die Kinder irgendwie besonders klug oder komplex darstellen möchte. Aber ich finde, dass also dieses Heranwachsen, da passiert ja in einem so viel. Mhm. Also gar nicht mal, auch wenn das drumherum eigentlich nicht
vielleicht. Aber vielleicht eher dann mit 12, 13, 14 als mit 6?
Na, mit 6, 7 passiert auch sehr viel. Die Dramen in der Grundschule.
Ja.
Das sind halt vielleicht aus deiner Warte jetzt heute, wenn man drauf guckt, nicht so spannende Themen, aber ich finde trotzdem, dass sie das erste Haustier stirbt. Hallo?
Natürlich, aber es ist literarisch wirklich schwer.
Es
gibt von Georg Bär Fast eine Kindheit. Das ist ein hartes Buch über einen auf vielfältige Weise missbrauchten Jungen, der auch mit 6, 7 anfängt zu erzählen. Das funktioniert gut, hat aber auch mit den sehr krassen Erlebnissen um ihn herum zu tun. Wir haben das große Heft von Agota Christoph, das haben wir ja auch schon mal hier bei Lachsbrunch besprochen. Oder es gibt natürlich so Romane wie Herr der Fliegen, aber da sind die Kinder auch fast eher Typen als Individuen.
Das ist ja auch fast wie
Aber das wäre vielleicht eine Sonderfolge. Ne? Das ist, ist eine spannende Frage. Wir haben bestimmt beide nicht recht. Einigen wir uns darauf. Das ist am besten. Ich lese einfach mal was vor.
Das finde ich gut.
Nämlich hier die erste Werbeunterbrechung in dem Buch.
Darf ich trotzdem noch ganz kurz was dazu sagen? Ich finde eigentlich formal wiederum schön, dass es Kinder sind, die in der Wendezeit irgendwie erzählt werden, weil ja so gerade so dieses, also die Kinder wirken für mich so in auch so einem Alter, wo sich auch vieles wandelt. Also irgendwie fand ich das vom Setting wiederum eigentlich ganz passend. Hätte aber auch irgendwie eine 18-Jährige sein können, auch in der Zeitraum. Also es ist halt so genau diese Phase, wo so Veränderungen stattfinden.
Ja, ich meine, die werden eingeschult, das ist auch so ein erster Bruch, wo man auch dann zu so mehr Verantwortung kommt. Die müssen ja eh viel Verantwortung tragen, weil die Eltern irgendwie so alleinerziehend und ein bisschen irgendwie neben der Spur sind auf die eine oder andere Weise. Aber gut, kommen wir zu einer Werbeunterbrechung. Die Geschichte flimmert in allen Farben des Videospektrums. Sie handelt von zwei spanischen Dörfern, Villarriba und Villabajo. Sie zeigt, wie in südlichen Ländern gefeiert wird, ausgelassen und ausdauernd, von Frauen in Rüschenkleidern und Männern mit aufgeklebten Schnurrbärten. Doch an der mannshohen Paella-Pfanne klebt anschließend eine hartnäckige Kruste. Wie im Süden üblich, wird das Küchenutensil im Brunnen des Dorfplatzes gewaschen. Dabei kommt es zu einer bemerkenswerten Wendung. Die braven, aber rückständigen Bürger von Villabajo schrubben mit alten Besen. Den progressiven Bürgern Villarribas aber erscheint die Ultra-Fairy und lässt alle Mauern, eisernen Vorhänge und samtenen Hüllen fallen. Dank ihres magischen Spülmittels löst sich der Dreck von gestern mühelos. Und während Villabajo noch schrubbt, feiern die Bürger Villarribas schon wieder im strahlenden Glanz der blanken Pfanne. Das Video lässt keinen Zweifel daran, an welche exotischen Orte uns die neue Freiheit auch führt, immer würde es ein Oben und ein Unten geben. Und solange die einen schrubben und die anderen schrubben lassen, würde die große Party des neuen Lebens, anders als die Geschichte, niemals enden.
Schön. Werbung Ende.
Werbung Ende! Das ist ein schönes Beispiel für den Humor, die Präzision, die Beobachtungsgabe, die hier in diesem Text auch liegt. Und hast du vielleicht noch eine andere Stelle, wo wir mal ein bisschen in diese dramatischeren Frauenschicksale reingucken, weil nicht, dass man jetzt denkt, das Buch wäre durchgängig so
mit Werbung
auf diese kritisch-humoristische Weise geschrieben, sondern es kann auch zu Tränen rühren. Also das meine ich ernst.
Ja, das finde ich auch. Das ist, ich lese ein Stich etwas aus Eleftheria.
Natürlich.
Vor. Sie will nicht zurück. Auch wenn es eine Heimkehr wäre, nicht zurück nach Griechenland und nach Thrakien erst recht nicht. Eine Heimat hat es für Eleftheria nie gegeben. Thrakien ist die Wiege der Mythen und von Orpheus dem Dummkopf. Die einzige, die einfachste Regel musste er brechen. Sie aber weiß, dass es Unglück bringt, zurückzublicken. Und sie hält sich daran. Wer sich umdreht, der kommt nicht wieder, kommt nicht weg, kommt nicht raus. Also bitte nicht zurück, nicht nach Griechenland. Sie hat die Regeln eingehalten. Sie war sich für nichts zu schade. Ihr Leben ist es, was sie sich erarbeitet hat. Ihr Leben ist die Dreizimmerwohnung in einer Arbeitersiedlung in West-Berlin. Hier, in ihrem Leben, will sie sterben. Das hat sie sich verdient. Das sind sie ihr schuldig. Ihre Söhne aber wollen nichts davon wissen. Der erste packt Eleftheria, der zweite packt ihre Tasche und am Telefon beschwört sie der dritte. Sie müsste jetzt kommen, nach Griechenland, nach Hause. Welches Zuhause? Hier würde man ihr ein Mahl bereiten und ein Bett. Hier würde man sich um sie kümmern. Auf die deutschen Ärzte sei kein Verlass. In griechischen Händen werde sie wieder gesund, ganz bestimmt, sagen die Söhne. Nein, zu einem deutschen Arzt wollte sie nicht. Sie ist hierher gekommen, um zu helfen, nicht um Hilfe zu erhalten. Sie ist sich für nichts zu schade. Es steht ihr nicht zu, Umstände zu machen, einen Umstand aus sich zu machen, aus ihren Schmerzen, erst recht nicht aus ihrem Kummer. Nie hat sie das gemacht. Sie würde auch jetzt nicht damit anfangen. Sie sei krank, schwer krank, sagen die Söhne. Ja, es stimmt, dass sie dünn geworden ist und blass. Aber wie sollte es anders sein, nach 80 Jahren im Leben, nach 55 Jahren in der Doppelschicht? Man macht sich nicht wichtig, man nimmt sich nicht wichtig und wie zur Bestätigung ist man es schließlich auch nicht. Als die Söhne gegen ihren Willen versuchen, ihr einen Arzttermin in Deutschland zu besorgen, gibt man ihr ein Papier, darauf steht, dass sie in 3 Monaten wiederkommen soll. Für sie, die jahrzehntelang Deutsche gepflegt hat, gibt es keinen Termin.
Ja, stark. Und ich finde es auch super, dass Laura Labs sich einfach diese Aneignung traut von fremden Leben und aus deren Perspektive schreibt. Ich finde, das ist eine der Stärken, die Literatur haben kann.
Auf jeden Fall.
Kommen wir zum nächsten Buch.
Ja.
Ja, du hast auch was mitgebracht.
Ich habe auch was mitgebracht.
Um uns den Herbst zu versüßen.
Genau, ich kann vielleicht einen Mini-Übergang machen. Und zwar der Romanweiler von Laura Labs heißt ja Adlergestell. Mhm. Und ich finde das auch bei ihr, das sage ich jetzt noch abschließend, spannend, wie der Adler, dieses sehr deutsche Geschöpf.
Lass das nicht die Amerikaner hören.
Also halt doch irgendwie immer wieder auftaucht in so unterschiedlichen Symbolen. Mhm. Und dass auch diese Straße Adler, ich kannte die gar nicht, aber auch Adlergestell heißt, finde ich auch natürlich total bizarr irgendwie. Ja. Also auch dieses Gestell, Adler, also es ist eine komische Wortkombination auch. Und dieses Tier ist ja auch irgendwie auch so ein eigensinniges, bedrohliches Tier.
Majestätisch.
Ein
Raubvogel.
Ein Raubvogel.
Beliebt als Wappentier für Adlige.
Richtig.
Adlige haben immer Raubtiere. Die haben nie irgendwelche Eichhörnchen oder Biber. Ja, das sind immer Löwen, Adler, Bären.
Bären.
Und damit sind wir auch schon.
Richtig, jetzt hast du mir meine Überleitung.
Nein!
Mann, das wollte ich.
Dann sag, wie du es machen wolltest.
Naja, das war genau das. Und halt eben ein anderes Raubtier ist der Bär. Ich habe mitgebracht Bär von Marion Engel. Das ist 1976 bei McKelland and Stewart ursprünglich erschienen. Ist aus dem Englischen übersetzt von Gabriele Bröske. Und das ist 1986 das erste Mal in Deutsch erschienen. Dann wieder 2005 im Unionsverlag. Und dann hat man es ganz lange vergessen oder es geriet in Vergessenheit, bis es 2022 bei BTB mit einem Nachwort von der Hamburger Autorin Christine Bilkau nochmal neu erschienen ist. Und ich möchte, bevor ich erzähle, worum es in dem Buch geht, erzählen, warum oder wie man dieses Buch wiederentdeckt hat, weil es natürlich erstaunlich ist, dass ein Buch, das 1976 erschienen ist, nochmal quasi an Bedeutung wiedererlangt. Das lag am schönen Internet. Denn auch das Internet kann manchmal schöne Seiten haben. 2014 ungefähr gab es ein Thread, wie man das vielleicht heute sagt, auf der amerikanischen Seite Imgur oder Imgur, ich weiß nicht, wie man es ausspricht.
Ich weiß noch nicht mehr, wie es geschrieben wird.
Imgur. Und dieser Thread hatte 500.000 Aufrufe und etliche Kommentare. Und zwar wurde das ursprüngliche Cover von Bär von Marion Engel gepostet mit der Überschrift What the Actual Fuck, Canada. Und dazu muss man das Buchcover erstmal, also das ursprüngliche Buchcover einmal erklären. Da ist zu sehen der Titel, der Autorname Marion Engel und dann eine Frau, die oben ohne ist mit also sehr schmale Frau, aber riesige Brüste, ohne Nippel, weirdly. Und dahinter ein Bär, der sie fast irgendwie so von hinten zu umarmen scheint. Und sie ist dann so leicht bedeckt untenrum von so einem Tüchlein, von einem Tuch. Und danach ist das Internet natürlich darauf quasi abgegangen und meint, also so mehr Kanada kann es ja nicht geben. Kanada, das soll eure Weltliteratur sein, weil natürlich der Roman ist nämlich tatsächlich in Kanada gilt als große Literatur
bis heute.
Preisgekrönt mit dem größten kanadischen Preis, also dem größten
Governor's General's Literary Award.
Und das Internet fand das natürlich unfassbar lustig. Es gab dann irgendwie so 50 Shades of Grizzly als Kommentar oder He was a bear, she was a girl, can I make it any more obvious? Und vor allem, weil man nämlich wusste oder auch schon vom Cover erahnen könnte, da ist irgendwie eine Erotikgeschichte zwischen dieser Frau auf dem Cover und dem Bär. Und in Deutschland war es dann so, dass die Buchhändlerin und Literaturvermittlerin Magda Birkmann, die auch einen tollen Newsletter hat, Magda liest heißt der lohnt sich, die hat damals das Buch sehr, sehr empfohlen, also als eins ihrer absoluten Lieblingsbücher und hat aber sehr clever auch das Internet wieder quasi neugierig gemacht mit ihrem Hashtag Bärensexbuch. Spätestens da wusste ich, ich würde das Buch irgendwann lesen wollen. Und habe das, beziehungsweise ich muss eine Runde noch machen. Daraufhin hat dann endlich Christine Bilkau das Buch auch gelesen.
Was ist eigentlich mit euch Frauen da alles los?
Da wund, beim Bärensex-Buch spätestens da. Weil das Buch gab es dann nämlich nicht mehr auf Deutsch. Also es war komplett vergriffen, es war nicht mehr erhältlich. Und Christine Bilkau hat dann mit ihrer Lektorin gesprochen. Und dann kam es 2022 quasi bei BTB. Und man muss dazu sagen, Christine Bilkau hat es auch quasi mitten an der Pandemie gelesen. Und da passte das vielleicht auch so ein bisschen thematisch rein. Also es war ein bisschen wie so ein Corona-Phänomen fast. Naja, das erstmal dazu, wie es zum Buch kam. Ich erzähle, warum ich das jetzt ausgesucht habe, ich erzähle erstmal, worum es geht. Also ich habe ja schon ein bisschen vorgeteasert. Es geht um die 27-jährige Lou, die es aus beruflichen Gründen auf eine abgelegene Flussinsel im Norden Kanadas verschlägt. Und zwar ist sie Bibliothekarin / Archivarin und sie hat den Auftrag, dort den Nachlass eines Colonels aus dem 19. Jahrhundert zu sichten und dort quasi, also so einem Anwesen, alle Bücher und aber auch Gegenstände zu archivieren und Bestandsaufnahme zu machen. Und sie freut sich darauf oder hat da auch gar keine Furcht, alleine dahin zu gehen. Man kommt auf diese Insel auch nur über so ein Boot und so. Also es ist wirklich sehr, sehr einsam. Und als sie dann dort ankommt und erst dort wird ihr dann auch quasi gesagt, dass sie nicht nur quasi die Aufgaben hat, diese Bücher und Dokumenten zu sichten, sondern sie muss auch einen alten, zahmen Bären betreuen, beziehungsweise ihn halt füttern. Und der ist da draußen angekettet. Und sie ist quasi den ganzen Sommer über da. Danach ist klar, sie muss wieder abfahren. Und macht sich mit dem Bären etwas vertrauter. Das, mehr sage ich jetzt erstmal noch nicht. Marion Engel wurde 1933 geboren und ist früh an Krebs gestorben, 1985. Ich fange mal früh in ihrem Leben an. Und zwar ist es, weil ich finde, da sind so einige Eckpunkte, die nicht ganz uninteressant sind. Und zwar ist sie eigentlich in einem Pflegeheim aufgewachsen, bevor sie dann adoptiert worden ist.
Ja.
Sie hat Literatur studiert und hat aber erst, als sie dann geheiratet hat, sie hat einen Krimi-Autor geheiratet.
Der auch Engel hieß.
Also es ist schon sehr, sehr lustig. Und erst mit dem hat sie...
Howard Engel.
Mit dem hat sie Zwillinge bekommen. Und erst quasi als Mutter hat sie angefangen, sich Zeit zu nehmen zum Schreiben. Ganz untypisch. Normalerweise würde man immer sagen, ist das ja andersrum. Und sie hat relativ viel geschrieben, auch in kurzer Zeit. Also sie hat irgendwie 5 Romane in 8 Jahren geschrieben, auch Kinderromane, Kinderbücher. Sie hat aber eigentlich nur mit Bär den großen Erfolg gehabt und galt aber so als große Stimme der zweiten feministischen Welle Kanadas. Sie hat für diesen Buch, wie gesagt, diesen großen Preis bekommen und wurde auch Gründungsmitglied und erste Vorsitzende der Writers Union of Canada.
Ja, weil sie sich gesagt hat, die Arbeits-, Lebens-, Berufsbedingungen, Lohnbedingungen von Autoren und Autorinnen sind nicht so rosig, wir müssen uns organisieren, um was Vernünftiges da rauszuholen. Also sie war also auch politisch aktiv.
Sie war politisch aktiv und es wurde auch ein Preis nach ihr benannt, der quasi Frauen in der Mitte ihrer schriftstellerischen Karriere unterstützen soll. Genau. Und hierzulande ist auch bis jetzt immer noch nur Bär von ihr verfügbar. Ich kam durch diese ganzen Internetphänomene auf den Roman und habe den aber ganz lange erstmal nur im Bücherregal liegen gehabt. Bis ich dann letztes Jahr, als ich mit dir an so einem Urlaub war, den Roman als Romanrecherche gelesen habe, weil mich für meinen eigenen Roman quasi Tier-Mensch-Beziehung sehr interessiert hat. Und ich schon vorher irgendwie wusste, dass das in dem Buch auch ein bisschen so um ein, wie kann man als Mensch mit Tieren umgehen, aber so, dass es nach außen total merkwürdig vorkommt, aber in der Geschichte eigentlich kohärent erzählt wird.
Mhm.
Und also,
also eigentlich schon mit einem Bein in der Fantastik, genau. Aber so erzählt, als wäre das das Normalste der Welt. Das hat dich für dein Romanprojekt interessiert.
Das hat mich für meinen Roman.
Wie macht sie das?
Wie macht sie das? Mhm. Und da war ich neugierig, weil ich dachte, eigentlich kann man da nur alles nur falsch machen. Aber anscheinend muss das ja ein gutes Buch sein. Und deswegen habe ich es dann gelesen und dachte, dass ich würde auch gerne mal hören, was du dazu denkst. Weil du bist ja mein Lieblingsgesprächspartner in Sachen Literatur. Mhm. Und deswegen sitzen wir jetzt hier und ich möchte dich fragen, Ansem, wie hat dir dieses Buch gefallen?
Super.
Ah, schön.
Das wusstest du aber
das
schon.
Das wusste ich schon.
Denn wir haben diese ganze Folge schon mal aufgenommen. Kleine Erinnerung nochmal.
Ich weiß.
Ja, aber so ist
ach,
es.
Ja, du hast ja völlig recht. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen.
Ja,
nein,
ja,
aber
ja,
ich
ja,
wollte
ja.
jetzt natürlich
ja.
diesen
natürlich, ich weiß.
Kann
nein.
ein Buch, wo es um Bärensex geht, offen, also angeblich, ja. Was der große Internetclaim, kann das dem Ansem Neft gefallen?
Ja, mir hat das sehr gut gefallen. Zwei Gründe haben mich ganz schnell für das Buch eingenommen. Der eine Grund ist, dass ich die Ich-Erzählerin, die Lou, super finde. Die ist klug, die hat Humor, die ist mutig, die macht einfach. Die hat einen stark entwickelten Trotz. Gleichzeitig hat sie aber auch eine offene, neugierige, irgendwo weiche Art. Und das ist eine für mich ganz eigenständige Heldinnenfigur so in der Literaturgeschichte, weil sie ist wirklich radikal anti. Das zeigt sich im Laufe des Buches. Und gleichzeitig ist sie aber nicht hart.
Mhm.
Sie ist tapfer und anti, aber nicht hart. Und das finde ich super. Das ist eine super Figur. Und ich mag solche abgeschotteten Settings. Also wenn man mir irgendwie erzählt, das Buch spielt auf einer Mini-Flussinsel im nördlichen Ontario und da ist nur so ein achteckiges, so ein Gründerzeithaus oder so. Nee, ist früher, ist ein anderer Stil. Entschuldigung, streicht Gründerzeit. Von so einem Colonel, der da so eine europäische Bibliothek drin hatte, eigentlich mitten in einem Stammesgebiet. Da bin ich schon halb gekauft für die Sache.
Ja.
So. Und beides kommt hier zusammen. Dann kommt noch der Bär, vor dem hatte ich Angst. Ich dachte so, puh, jetzt ein Bär und dann auch noch vielleicht Sex mit dem Bären. Das kann eigentlich nur schief gehen. Und ich muss sagen, nein, es geht nicht schief. Die Marion Engel ist so klug, dass diese Tier-Mensch-Beziehung von ihr umfassend reflektiert wird. Sie ist sich des symbolischen Charakters bewusst, sie ist sich des verstörenden Potenzials bewusst, sie ist sich des Machtgefälles zwischen Mensch und Tier aufgrund der Bewusstseinsstufen, die da vermutlich existieren, bewusst. Also, dass die Frau den Bär eher manipuliert als andersrum. Mhm. Das ist ziemlich klar, so wie das vielleicht auch zwischen Erwachsenen und Kindern oder Jugendlichen ist. Und das Thema Machtausübung spielt sowieso auf mehreren Ebenen eine Rolle. Und ich finde die Länge des Buches toll. Ich finde das Understatement toll. Das ist sehr lakonisch erzählt. Mhm. Es ist eine tolle Erzählökonomie. Es wurde mir nicht zu viel erzählt. Und das Buch kann als Ausgangsbasis für ganz viel relativ tiefgehender Kritik an der eurozentrischen, männerdominierten, kolonialen, aufgeklärten Gesellschaft gelten, die bis heute stark wirkt. Und zwar ohne Groll.
Ja.
Also das ist ein sehr kritisches Buch, das aber nicht wutschäumend oder so hasserfüllt ist. Und trotzdem sehr klar eigentlich in seinen Punkten. Also das ist schon ganz schön hart. Und man könnte jetzt mal ganz, ganz grob sagen, wenn eine Frau eigentlich lieber allein auf einer Insel mit einem Bären Zeit verbringt, dann sagt einem das ja eine ganze Menge vielleicht über die Gesellschaft, aus der die Frau kommt.
Mhm.
Und das finde ich, es gab ja mal dieses Internet-Meme auch, würde eine Frau im Wald lieber auf einen Mann oder auf einen Bären treffen. Das hier ist dieses Meme als literarische Variante. Avant la lettre, kann man sagen.
Ja.
Und ich habe da wirklich wenig dran auszusetzen. Ich habe zwei Kritikpunkte, aber vielleicht gebe ich dir erstmal noch wieder Gelegenheit, deiner Begeisterung Luft zu machen für das Buch.
Genau, ich bin sehr begeistert, wie man es vielleicht auch schon vielleicht gemerkt hat. Auch aus mehreren Gründen. Ich habe auch das Gefühl, je mehr ich mich mit dem Buch beschäftige, desto spannender finde ich, wie Marion Engel das alles zusammengebaut hat. Das Buch ist sehr kurz. Das Buch wurde auch, das auch nochmal kurz zur Entstehungsgeschichte, es wurde sehr viel abgelehnt. Ein großer Verleger schrieb ihr irgendwie nur eine sehr kurze Antwort von wegen, das Buch sei in seiner Kürze zu seltsam. Also sei sehr kurz und sehr seltsam. Mhm. Es hat auch nur, ich glaube im Englischen nur 140 Seiten und auf Deutsch irgendwie so 190, 200 Seiten.
Ja, also es ist natürlich ein befremdliches Buch, damals wie heute.
Ja.
Und ich glaube, wenn nicht dieser ziemlich berühmte kanadische Autor William Robertson Davies gewesen wäre, der gesagt hätte, das ist ein super Buch.
Ja.
Und das im Verlag nachgerade aufgedrängt hat, dann wäre das vermutlich nicht so richtig publik geworden. Sie hat es vielleicht selber veröffentlicht oder in einem ganz kleinen Verlag. Ja, ist ein gewagter Text und super, dass der Robertson Davies da geholfen hat.
Ich finde das Buch aus...
Man braucht manchmal solche Leute.
Genau, man braucht manchmal die Menschen.
Die berühmten Männer und Frauen, die einem dann so die...
helfen.
Die Gatekeeper machen oder was weiß ich. Ja.
Ich finde das Buch aus mehreren Gründen wahnsinnig spannend und innovativ, wollte ich sagen. Aber es ist wirklich so, wie ich das also noch nie auch vorher gelesen habe. Zum einen ist es eine... entdeckerkritische Erzählweise, also einmal wie mit Kolonialismus, also der so beiläufig eigentlich erzählt wird, weil sie liest ja diese ganzen Bücher, die ein bisschen die Kolonialgeschichte auch abbilden, wie auch ja dieses Anwesen inmitten dieser
die
Natur.
Die Bücher bilden doch gar nicht die Kolonialgeschichte ab.
Nee, aber...
Also das klingt jetzt so, als ob da drin stehen würde, wie sie das Land einnehmen.
Nein, das nicht.
Das ist alles europäische Literatur.
Alles, genau, es ist wie so ein Symbol von...
Ja, man sitzt mit irgendwie mit Lord Byron auf einer Flussinsel mitten in Kanada in Stammesgebiet.
Richtig.
Und hat irgendwie dann so den Alamannach von einem französischen Autor oder so. Es ist kein einziger Text natürlich da von den Einheimischen, die da wohnen, die auch vielleicht eher mündliche Überlieferungen haben. Ja. Und das Einzige, was irgendwie mit der Region da zu tun hat, sind diese Notizen über Bären, die ab und an, also notizzettelmäßig dann aus diesen Büchern rausfliegen, weil der Colonel Carey die Sachen irgendwie da aufgeschrieben hat, weil der sich dafür anscheinend für Bären interessiert hat. Immerhin. Aber den Bären hat er da auch nur an der Kette gehalten.
Ja.
Und du sagst, der wäre zahm, ich würde mal sagen halbzahm. Ne, so richtig an Menschen, also der ist an Menschen gewöhnt, der ist aber trotzdem halb wild.
Er ist halb wild, aber und der ist schon auch sehr lange quasi an dem Haus schon und war auch offensichtlich auch schon im Haus. Also sie war anscheinend nicht die Erste, die den Bär ins Haus reingelassen hat. Also er ist irgendwie schon daran gewöhnt, deswegen aus meinen Augen schon natürlich gezähmter. Und ich finde aber, das ist so das eine, wo man so was Entdeckerkritisches hat und aber auch die Art und Weise, wie natürlich dieses Begehren, was bei Lou herauskommt, also sie fängt ja an, diesen Bären zu begehren.
Mann!
Und das hat aber...
Das war bestimmt nicht der letzte Bärenwitz heute.
Nein, es kommen noch ein paar. Und das hat aber auch was Entdeckerkritisches, weil eben es ist ja dieses Machtgefälle zwischen Tier, Bär, auch irgendwo da und es ist eben nicht so, dass, wie man sich denken könnte, dass der Bär dann leidenschaftlich über die Frau herfällt und dann ist es wie ein schlechter Pornofilm vorm Kamin. Es gibt zwar einen Kamin, aber...
Aber es gibt kein Bärenfell vor dem Kamin, auf dem dann Burt Reynolds liegt.
Und irgendwie finde ich, dass so viele Parallelen, also so viele Gleichzeitigkeiten im Buch irgendwie passieren, die... sich so Hand in Hand gehen irgendwie.
Ja, es passt alles gut zusammen.
Es passt alles gut zusammen und das finde ich eine große Stärke bei, und dass sie überhaupt mitgehen kann bei einer Frau, die Lust auf einen Bär kriegt, ist irgendwie toll und mutig. Und das hat aber auch einfach auch, finde ich, die Art und Weise, wie die Sexualität erzählt wird, ist auch total spannend, weil sie im Grunde man erfährt dann so nebenbei von den Männern, mit denen sie zuvor verkehrt hat, unter anderem der Direktor, der sie auf dem Schreibtisch gevögelt hat. wo sie aber wenig irgendwie Freude dran hatte.
Also sie macht da halt so mit, weil sie denkt, naja, bevor ich gar keinen Körperkontakt habe, dann vögel ich halt mit dem Direktor.
Genau.
Davor, aber das fand sie nicht so spannend.
Ja. Nee, und sie hatte einen anderen Partner, der sie aber für eine andere, jüngere und fürsorglichere Frau verlassen hat. Und das klang aber immer sehr lustlos. Und was ich so spannend jetzt nochmal beim Wiederlesen fand, ist, dass es so ein bisschen auch um weibliche Sexualität abseits von Penetration ging.
Ja.
Witzigerweise habe ich jetzt gestern, vorgestern noch ein paar Podcasts aus America gehört zum Buch. Und ganz viele waren so ein bisschen launisch bis enttäuscht, dass sie sagen, da gibt's ja gar keinen richtigen Sex.
Ah ja, okay. Und das richtiger Sex ist immer
Penetration.
Schwanz in Möse.
Genau. Und
ja, das ist ein stehender Begriff aus dem Polizeirecht. Ab wann ist es eine Vergewaltigung? Nein, das ist natürlich ein bisschen vulgärsprachlich.
Und das finde ich.
Ich entschuldige mich in aller Form bei dir, Nefeli, und allen Hörerinnen und Hörern.
Danke, das war nötig. und das finde ich schon irgendwie toll, dass es so ein, dass es so weibliche Lust nochmal auch sehr mutig 1976 erzählt, finde ich.
Ja, vermutlich ist das damals mutig gewesen. Vielleicht ist es das heute auch noch. Also gerade die Tier-Mensch-Schranke ist ja doch immer noch ein Tabu als Thema. Das ist schon unangenehm. Aus verschiedenen Gründen. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Und ich glaube, der Elefant im Raum, nicht der Bär im Haus.
Der Bär vorm Kamin.
Ist, dass Frauen in den 70er Jahren in vielen Ländern, dazu zählt sicherlich auch Kanada und aber auch Länder Europas, nicht dazu ermutigt wurden, eine eigene Sexualität bei sich zu entdecken, sondern eher so beigebracht bekommen haben, Sex ist eher pfui und pack dich nicht da unten an, das ist bar. Und ja, Männer haben das leider, das ist einfach so ihr Übel, die wollen immer vögeln. Und da machst du einfach mit und sorgst dafür, dass das für beide eine halbwegs angenehme Erfahrung ist. Das ist so dein Job.
Ja.
Ich stelle es jetzt gleich ein bisschen überspitzt dar, aber ich glaube, manche Leute würden sagen, nee, das ist noch nicht mal überspitzt. So. Und wie sollst du dann als Frau wissen, was macht mir selber Spaß, wenn du gar nicht die Idee hast, ach, darum könnte es auch gehen. Ne? Also ein Orgasmus kann was Wichtiges sein oder die Langsamkeit, mit der was passiert. Und diese junge Frau entdeckt auf der Insel halt ihre Unabhängigkeit, weil sie da alleine sein kann, weil da kein Mann ihr reinlabert, weil da kein Direktor auftaucht, weil da kein Ex rumspukt, weil sie da aus diesen Systemen raus ist und weil der Bär eigentlich nichts von ihr will.
Ja.
Der Bär will nur Futter.
Ja.
Und jetzt ist sie mal diejenige, die was wollen kann. Und jetzt ist sie mal diejenige, die vielleicht auch manipulieren kann. Und jetzt ist sie mal diejenige, die überlegt, was möchte ich eigentlich für mich haben. Und kein Zufall, dass sie da so im Frühling hinreist und dann die Natur immer weiter aufblüht. Also zusammen mit ihrer Selbstentdeckung und Selbstermächtigung. Und das ist irgendwie auch sehr schön.
Ja.
Tatsächlich. Ich hatte halt Angst davor, dass das mit dem Bären echt entweder eklig oder völlig albern wird. Und am Anfang, als sie ihn zum ersten Mal sieht, sind auch so ein paar etwas unstimmige Beschreibung, da weiß ich dann nicht, sitzt der, steht der, liegt der, das ist dann vielleicht auch schlecht übersetzt oder irgendwas geht da durcheinander. Dann dachte ich so, oh nee, nicht, dass ich jetzt bei dem Buch über jeden zweiten Satz stolpere, weil der so schief ist. Das war aber irgendwie nur an so einer Stelle, Seite 36, 37, so 3, 4 kleine Patzer oder Ungenauigkeiten. Und dann ging's. Und ich selber habe drüber nachgedacht, was ich eigentlich am Sex mit Tieren so abstoßend finde und bin darauf gekommen, abgesehen von diesem Bewusstseinsunterschied, der das Ganze so fremd macht, dass man denkt, mit wem hätte ich denn da Sex? Also was für eine Art von Lebensform ist das? Unterstelle ich Tieren auch, dreckig zu sein. Also ich würde dann immer so denken, das ist so wie voll dreckig. Ne? Und ich weiß nicht, ob jetzt halt das Tabu dafür sorgt, dass man Tiere dreckig findet oder dass man wirklich denkt, Tiere sind dreckig und das ist deswegen so ein Tabu.
Ja.
Auf jeden Fall finde ich die Vorstellung, selber mit dem Tier Sex zu haben oder halt, dass andere das haben, immer eklig.
Aber, ja, verstehe ich. Und das ist aber auch das Tolle. Darf ich kurz dazu was sagen? Okay. Das ist das Tolle an dem Buch, dass es so ein bisschen weggeht vom. Also, ich glaube, irgendwo gibt es auch den. Genau, hier. Ich lese kurz einen Satz vor. Sie hatte nicht das Gefühl, endlich Mensch geworden zu sein, sondern endlich rein geworden zu sein. Rein und einfach und stolz. Mhm. Und ich fand auch, dass es da mich so ein bisschen so wegging von, das ist eklig und das zieht sich nicht. Also sie, eigentlich ist so der erste Stoß in der Richtung von, sie lernt sich selber als Natur einfach anzunehmen.
Als Geschöpf, das
als Geschöpf
Begehren kennt. Ja.
Begehren kennt, dass das wild ist.
Ja.
Das beginnt ab dem Moment, wo sie anfängt, mit dem Bären gemeinsam zu scheißen.
Richtig, und den Tipp hat sie von Lucy. Das ist eine 104 Jahre alte Cree-Frau, glaube ich, ne? Die da mit ihrem Enkel oder so auf so einer Nachbarinsel lebt.
Richtig.
Und die sagt mal so ganz trocken zu ihr, wenn du mehr Kontakt mit dem Bären willst, dann musst du gemeinsam mit ihm scheißen.
Und das macht sie. Und ab dem Moment wird sie selber zur Natur.
Ja, das stimmt. Und einfach akzeptieren, einfach dass man akzeptieren. Auch ein scheißendes Geschöpf ist. Ne?
Ja, genau. Und das ist ja das genau das. Also das nimmt das ja dann selber einen weg von, das macht Dreck, ich mach keinen Dreck. Und also da verfließen ja eben dann diese Grenzen. Und das finde ich total toll, weil es so, weil es genau das ist, was mich auch interessiert. Wo unterscheiden wir uns wirklich von Tieren? Ja. Also so körperlich auch.
Ja.
Ja, also das schwirrt noch Tiere, lange bei mir rum.
Tiere haben, soweit man das beobachtet, halt nicht unsere Vorstellung von Reinlichkeit, nicht unsere Vorstellung von Scham. Für die ist sowas wie Sex haben oder Pinkeln alles nicht schambesetzt. Das ist alles, also wir sind da zivilisiert, Tiere nicht. Und das ist das, glaube ich, warum ich die Tiere da irgendwie als was Dreckiges oder Ekliges wahrnehme. Dass man denkt so, ja, mit Tieren macht man doch keinen Sex. Natürlich kann man Menschen auch als eklig wahrnehmen, ne? Oder man kann auch Tiere als nicht eklig wahrnehmen. Das geht alles. Das andere ist natürlich dieses Gefälle, dass man denkt, wie konsensual kann so ein Bär bei sowas mitmachen? Und das wird in dem Roman einmal sehr schön und auch so vielschichtig gezeigt. Sie tanzt mit ihm und sie findet das selber, glaube ich, ganz gut und der Bär eher nicht so. Und sie merkt, dass dem Bär das nicht gefällt und er irgendwie so runter will. Ich meine, man kann einen Bären nicht richtig zwingen. Wenn dem irgendwas überhaupt nicht gefallen würde, würde der halt weggehen. Ne? Deswegen ist so der Machtmissbrauch irgendwie nicht so riesig hier. Und der Bär kann auch nicht irgendwie psychisch verkrüppelt werden, weil er nachher beim Therapeuten sitzt und sagt, ich bin so beschämt, weil eine Frau mich benutzt hat. Ne? Also das ist irgendwie, finde ich, relativ harmlos. Aber sie denkt dann selber an eine Tanzszene, wo sie in so einer Turnhalle irgendwo in Toronto mit so einem deutlich älteren Mann als Jugendliche so eng tanzen sollte und auch sich unwohl gefühlt hat. Ne?
Der hat sie an sie gedrückt und sie hat gemerkt, sie will das nicht.
Genau, und daran muss sie denken, als sie mit dem Bären tanzt. Ne? Und ja, das ist irgendwie ganz elegant. Und ich wollte noch sagen, diese ganzen Bären-Szenen sind deswegen, glaube ich, so stark, weil sie ganz vieles nicht schreibt. Ich glaube, die Stärke des Buches ist, was alles nicht verhandelt wird. Zum Beispiel gibt es eigentlich gar keine Reflexionen über dieses Eklige daran oder so. Oder es gibt keine langen, ausgetragenen inneren Konflikte von ihr dazu. Und das wäre vermutlich auch alles schiefgegangen.
Ja.
Und das ist einfach klug. Wir wissen nicht, was sie alles gestrichen hat.
Das stimmt.
Aber so oder so, sie hat es gut gemacht. Also ich habe da echt ganz wenig zu meckern. Mich erinnert das sogar an eines meiner Lieblingsbücher, nämlich Die Wand von Marlen Haushofer, das zwar ganz anders ist, aber wo auch so eine Frau sehr isoliert ist, allerdings weniger freiwillig, weil eben da eine Wand entsteht. Und das Einzige, wozu sie Kontakt hat, sind Tiere. Und dieser Kontakt Mensch-Natur ist da sehr zentral. Ich würde das gerne mal mit dir besprechen hier.
Gerne, das werden wir tun.
Podcast Haushofer, das ist aus den 60ern, ist noch älter.
Ich möchte zwei Sachen noch sagen, die ich interessant finde. Und zwar glaube ich, dass es schöner wäre, wenn man jetzt wirklich auch kanadisch wäre, weil ich glaube, da steckt in dem Buch noch mehr drin. Also wenn man sich auch so ein bisschen reinliest zu Referenzen. Es gibt zum Beispiel diese Haida-Mythologie, auf die auch ein bisschen so den Roman inspirierte, von einer Frau, die quasi von Bären entführt wird und dann selber.
Was sind Haida? Das ist ein Stamm, ne?
Das ist ein Stamm, genau. Und das also sind
von den First Nations, ne? Das sind diese ganzen Indianerstämme, die nicht Inuit oder Métis sind, ne? Also da in Kanada, da weiß ich auch so wenig drüber. Und die haben eine Bärenlegende. Und
die haben eine Bärlegende von der Bärprinzessin.
Ah, ja, stimmt.
Und es gibt auch mehrere Varianten davon, weil es eben alles nur mündlich überliefert worden ist. Und es so die Hauptvariante ist, oder eine der großen Varianten ist, dass eine Frau eben beim Bärenpflücken von Bären gekidnappt wird und dann sagt der eine Bär, du musst mich heiraten oder ich töte dich. Also heiratet sie ihn und kriegt dann so Halb-Bär, Halb-Mensch-Kinder. Und das endet dann so alles ein bisschen tödlich. Und quasi, es ist aber als Legende da, weil Jäger quasi an dies, also wenn Menschen heute jagen, denken sie eigentlich an diese Heider-Mythologie, weil es auch darum geht, irgendwie die Tiere auch nochmal zu ehren und so. Das jetzt ganz zusammengefasst. Und Marianne Engel hat nämlich, als sie den Roman bevor sie den Roman geschrieben hat, hat sie eigentlich, wurde sie angefragt für eine Sammlung pornografischer Geschichten.
Genau.
Und sie hatte irgendwie diese Vision im Kopf von wegen, und dann kommt der Lover ins Wohnzimmer und es ist ein Bär.
Ja.
Und irgendwie hat sie diese Idee nicht losgelassen, hat sie angefangen, Freunden davon zu erzählen. Und viele hatten das auf Anhieb so ein starkes Gefühl dazu, was auch viel mit dieser Mythologie zu tun hat. Also,
ach so, die ist da sehr bekannt, diese Mythologie.
Die ist da super bekannt, weil so der Bär eben so ein großes, also so ein,
fast schon ein Nationalsymbol für die kanadische Weite und die Wälder und die Natur. Ja.
Und ich glaube, wenn man das nochmal verinnerlicht, dann ist es noch, liest sich der Roman vielleicht nochmal anders.
Als sie verbindet sich mit dem ursprünglichen Land, mit dem Echten und nicht mit dem unterdrückten, durchzivilisierten, europäisierten und irgendwo auch nicht ernst genommenen Land.
Ja.
So, ne?
Was ich auch noch erzählen wollte, also ich springe jetzt ein
kurz,
bisschen.
Ich kann noch ergänzen, diese pornografische Anthologie ist nie zustande gekommen.
Richtig.
Und diese Geschichte hat sie dann weiter ausgebaut zu dem Roman. Ne? Also genau. wollten irgendwie eine Anthologie mit pornografischen Geschichten, aber von so seriösen Autorinnen und Autoren machen. Also so hochwertige Sexgeschichten, kann man sagen. Und das aus irgendeinem Grund ist das wieder abgeblasen worden, das Projekt.
War wohl, die anderen haben wir anscheinend nicht so gut über Sex schreiben können wie Marianne Engel.
Und wo wir gerade bei Sex sind, wollte ich noch sagen, dass ich mir ein Zitat rausgeschrieben habe aus dem Buch. Ich habe, glaube ich, am Anfang fälschlicherweise diese Lou als Ich-Erzählerin bezeichnet. Das ist keine Ich-Erzählerin, das ist ein Fehler gewesen von mir. Das Zitat ist, denn was ihr an Männern missfiel, war nicht deren Erotik, sondern ihre Unterstellung, Frauen hätten keine. Und das passt ja ganz gut zu diesem von mir eben skizzierten Erziehungsbild. So, ja, Männer haben halt Sex, Männer sind da so drauf. Und Frauen haben das zum Glück nicht, weil die sind die reinen Engelwesen. Und dass es so aus dem 18. und 19. Jahrhundert kommt, das natürlich hat man das im Mittelalter wieder anders gesehen und in der Antike wieder anders, ne? Aber irgendwie wird auf jeden Fall die Erotik von Frauen gerne so dargestellt, dass sie von ihren eigenen Wünschen entfremdet sind.
Das passt auch noch zu einem Thema, was ich auch anbringen wollte.
Das entbehrt nicht einer gewissen Tragik.
Und zwar, dass das, also wir sprechen ja heute sehr oft in Geschichten über den Male Gaze quasi. Ja. Und hier ist es quasi der Frauenblick auf das andere.
Ja.
Also der Frauenblick auf den Bären und sie handelt eben nicht unter dem Male Gaze.
Sie ist das Subjekt und nicht das Objekt.
Richtig.
Hier, ne?
Und das finde ich schon irgendwie ganz cool. Also wenn man auch darunter irgendwie dann nochmal so guckt, welche Geschichten gibt es gerade auch vom Begehren oder von Frauen. Und irgendso, auch darunter finde ich es ganz cool. Ich musste da auch ein bisschen an das Buch von Miranda July denken, das wir hier auch besprochen haben, wo es ja auch um die, nicht die Entdeckung des eigenen Begehrens, aber so um den
die Entdeckung des eigenen Wahnsinns geht.
Ja, ja. Naja, es ist ja beides
herrlich.
Nah beieinander.
Ja, 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 ja.
Auch hier, ich meine, es ist auch, also es grenzt ja auch im Grunde an Wahnsinn.
Ja, der aber sehr, sehr ruhig und milde daherkommt. Ne?
Ja.
Und sie hat ja auch noch irgendwie so, ja, sowas Semi-Erotisches mit diesem Hausverwalter da, mit diesem Homer, der sie dann rüberfährt mit dem Boot.
Ja.
Und der so, ja, so bauernschlau und bodenständig ist. Und ich fand den weder unsympathisch noch sympathisch, sondern irgendwie so greifbar erzählt. Und sie überlegt auch so, ja, will ich jetzt Sex mit dem oder nicht? Weil er will ja offenbar. Und er kommt dann auch mit so einem Whisky an. Ne? Denkt sie, ja, die trinkt doch gerne mal einen mit, die Lady. Und dann ist er aber auch verheiratet, hat irgendwie Kinder.
Mhm.
Und sie ist so, ja, ach, ja, ich habe ja eigentlich auch schon den Bären. Und die Art, aber wie sie mit ihm umgeht oder sein Begehren bewertet, fand ich auch sehr angenehm. Das hat irgendwie ganz wenig von so einer eifernden, moralisierenden Unterstellung, sondern sie nimmt das einfach auch so hin.
Sie ist dabei irgendwie zum einen furchtlos. Ich meine, es könnte auch.
Ist wirklich
auch,
furchtlos. Das ist auch sehr angenehm.
Das ist sehr angenehm.
Als Frauenfigur in dem Roman.
Das kann ja auch eine bedrohliche Situation sein. Also ich meine, so ein,
ja.
Wie alt wird er gewesen sein? 50?
Das weiß man gar nicht.
Das weiß man gar nicht, nee, aber nee. Der ist ja irgendwie Vater von zwei Kindern.
Ja.
Und der ist auf jeden Fall älter als sie.
Der ist sehr wahrscheinlich auch stärker als sie, klar.
Ja.
Aber er wirkt nie bedrohlich.
Er wirkt nicht bedrohlich,
also,
er macht ja
nichts Böses.
Er macht nichts Böses, aber ich finde trotzdem, dass sie in dem Moment so, genau, also so ohne so einen verurteilenden Blick, aber auch furchtlos in die Situation reingeht.
Sie beschönigt den nicht, sie dämonisiert den nicht, sie nimmt das wahr und weckt zu ihrer Option ab, habe ich Bock drauf oder nicht.
Ja.
Und einmal sagt sie dann so nein und das andere Mal sagt sie irgendwie ja.
Vielleicht.
Und er fügt sich dem halt auch. Mhm. So, ne? Ja, also das ist auf jeden Fall auch nochmal interessant, dieses Mensch-Mensch-Verhältnis, das da so am Rande erzählt wird. Ich denke, wir sollten vielleicht noch kurz sagen, dass in dem Buch auch doch eine Menge europäische Literatur kurz angerissen wird.
Mhm.
Und das gehört, glaube ich, zu dieser Kritik an dem Deutungshoheitsanspruch des europäischen Abendlandes mit seiner Aufklärung, mit seinem Desinteresse an der Wildnis, an der Frau und an den Eingeborenen verschiedener Länder, die man sich unterworfen hat.
Ja.
Und diese Literatur wird mit so einer sanften Ironie dann irgendwie dargestellt. Und das ist für Leute, die sehr belesen sind, gerade im 19. Jahrhundert sich gut auskennen, was die Literatur angeht, glaube ich, auch nochmal ziemlich unterhaltsam. Also mir ist in Erinnerung geblieben, dass dieser Trelawney da erwähnt wird, der Biografien geschrieben hat. Der war so ein wilder Seefahrer und Autor. Und der hat, glaube ich, vor allen Dingen über Byron und Shelley geschrieben. Und sie sagt so ein großer Autor, ein großer Lügner. Und das schwingt so eine Mischung aus Respekt und Spott mit. Und das ist so ganz, ganz elegant gemacht. Weil tatsächlich haben auch spätere Literaturwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausgefunden, dass vieles falsch ist, was der über Shelley und Byron so erzählt hat. Und dass dann da in dem Buch hier so schon so beiläufig steht, ja, auch ein großer Lügner. Da ist so viel Bildung auch versteckt in dem Buch. Das ist eine ganz belesene und ganz kluge Frau, die das aber auf so eine elegante Weise einbringt, dass es nicht angeberisch wirkt, nicht aufgesetzt, dem Roman nicht im Wege steht, sondern ihn unterstützt.
Mhm.
Am Anfang gab es mal eine Passage, das fand ich noch ganz lustig, wo es ein bisschen länger um diesen Colonel Carey und seine Tochter, die dann irgendwie Colonel auch heißt, mit Vornamen Joycelyn geht. Und das wird dann so ein bisschen historisch. Und eigentlich interessiert mich sowas immer, aber ich war sofort genervt. Ich dachte so, jetzt komm, erzähl mir nicht sowas. Und musste an deine Kritik bei meinem Roman denken, wo ich irgendwie mal so ein bisschen in so eine halbe Seite in so einen historischen Exkurs gehe und du so geschrieben hast, Anselm, immer wenn du sehr viel erklärst, frage ich mich, wo die Anbindung an den Roman ist.
Mhm.
Und ich so, was heißt denn hier sehr viel erklären? Das ist eine halbe Seite. Kann man das, man wird doch wohl heutzutage nochmal, ne? Und dann lese ich das hier, das war auch nur eine Seite oder so, und habe gedacht, jetzt verstehe ich, Nefeli, das kann wirklich nerven, wenn das zu früh im Buch kommt und man noch nicht in den Figuren drin ist und das noch nicht irgendwie verwoben ist mit dem Rest, ne, wie die Anbindung nicht stimmt.
Ich finde auch die ersten zwei Kapitel, die erzählen eigentlich im Grunde nur so das Anwesen und so das Ankommen. Und die.
Aber ich liebe das Anwesen, ich liebe diese Insel.
Also das ist auch toll erzählt.
Das sagt ja auch Christine Bilker im Nachwort, ne, dass sie in der Corona-Zeit am liebsten auch allein da gewesen wäre, weil sie war halt mit Mann und Kind und wie so eingesperrt. Und
also die
gedacht,
Vorstellung,
so, Alter,
ein Bär, ein Anwesen, eine Insel, Bücher.
Ja, genau.
Ein Traum. Genau, und ich, also
ja,
ich,
der, Entschuldigung mal kurz, ne, weil der Bär will auch nichts von dir, ne? Kind, Mann und Hund und so, die wollen halt immer was von einem.
Ja.
Ne? Das ist halt auch echt anstrengend. Das kann ich gut verstehen.
Ich auch, vor allem in der Corona-Zeit. Genau, die ersten zwei Kapitel sind ein bisschen anders als der Rest des Buches.
Mhm.
Finde ich schon, dass die so ein bisschen herausstechen, aber sehr viel Information mitgeben. Aber ich glaube, wenn man sich von Anfang an auch ein bisschen auf den Humor einlässt. Also so, dass es eben nicht nur alles nüchtern ist, sondern auch alles nüchtern mit einem Augenzwinkern teilweise erzählt wird, dann macht das besonders viel Spaß. Ich muss jetzt gerade dran denken, wie auch der erste Colonel, als er sich entschließt, wo könnte er jetzt sein Anwesen hinlegen, da sitzt er gerade auf der Toilette und guckt sich irgendeine so eine Karte an und mit einer Nadel der Legende hinlegen, sagt, dass er einfach dahin.
Ja, ja. Also das ist auch diese diese Dreistigkeit, aber er muss auch scheißen. Ne? Ja, nicht nur der Bär und die Frau. Der Colonel scheißt auch.
Der Colonel scheißt.
Möchtest du nicht mal eine Stelle vorlesen?
Ich lese jetzt noch eine Stelle
vor. Weil das haben wir uns doch alle redlich verdient.
Und ich finde, ich ende mit der Romantik, weil es ist ja eben ja nicht nur eine sexuelle Geschichte, sondern auch eine romantische.
Bevor du romantisch endest, möchte ich aber auch noch was vielleicht nicht ganz so Romantisches sagen.
Ja.
Also sie hat das Buch geschrieben, während sie alleinerziehende Mutter von zwei Zwillingen war, nämlich die Ehe mit Howard Engel, die ging dann in die Brüche. Und sie hat das Buch ihrem Therapeuten John Rich gewidmet. Und das finde ich natürlich auch nicht schlecht, seinem Therapeuten ein Buch zu widmen über eine Archivarin, die auf einer einsamen Insel Sex mit einem Bären hat. Ja, Freud, nimm das.
Du, ich muss auch heute dran denken, als ich hierher gefahren bin, wie witzig das auch ist, dass sie das Buch quasi vor dem Internet geschrieben hat, weil ich meine, da wird auch teilweise das Genital des Bärs ja auch beschrieben. Das heißt, die Forschung, wie sie in die Bibliothek geht und dann irgendwie versucht rauszufinden, wie sieht denn so ein Bär vom Nahen aus? Die hat vielleicht rumgefragt.
In entsprechenden Kreisen.
Die wird da recherchiert haben und die Vorstellung, wie sie ohne dem Internet also wirklich dann quasi recherchiert, wie könnte das ein, fand ich wahnsinnig lustig.
Ja, man könnte mal eine Netflix-Serie zur Entstehung dieses Buches drehen und ein bisschen biografische Daten von dieser doch ziemlich interessanten und coolen Frau einflechten. Die ja auf den Fotos auch aussieht, als hätte sie auch Swag gehabt.
Auf jeden Fall. Ich finde, es gibt so ein paar Interviews, die man noch von ihr angucken kann bei CBC. Und ich finde, da wirkt sie auch charismatisch und zugewandt.
Mhm. So, die Lesestelle.
Ja. Ich fange da an bei dem Zitat, das du vorhin hattest.
Sehr gut.
Und zwar gehe ich ein bisschen früher rein. Immer wieder ging sie den Inhalt der Truhen durch, schlitzte schließlich ein Futter aus blauem Karton auf und fand Colonel Careys Ernennungsurkunde zum Offizier des 49. Infanterieregimes. Regiments, seine militärischen Belobigungen aus Portugal, den Entwurf eines Petitionsschreibens, in dem er um das Eigentumrecht an der Insel nachsuchte, sowie eine Rowlandschen Karikatur von einem Mann in schwarzen Stiefeln, der unter einem Weiberrock verschwindet. Letztere hängte sie mit Heftzwecken unter das Porträt des Colonels. Er wirkte menschlicher dadurch. Denn was ihr an Männern missfiel, war nicht deren Erotik, sondern ihre Unterstellung, Frauen hätten keine. Womit Frauen nichts als das Hausfrauendasein übrig blieb. Sie faltete seine kostbaren Papiere auseinander und schrieb sie ab. Sie putzte das Haus, bis es glänzte. Nicht für den Direktor, sondern weil sie und ihr Geliebter Ruhe und eine Umgebung brauchten, die ihnen geziemte. Bär, nimm mich mit dir auf den Grund des Meeres. Bär, schwimm mit mir. Bär, lege deine Arme um mich, schließ mich in dich ein, schwimm hinab mit mir, hinab, hinab. Bär, mach mich endlich heimisch in der Welt, gib mir deine Haut. Hm. Bär, nichts anderes will ich von dir. Oh Bär, ich danke dir. Ich will dich auf ewig beschützen vor Fremden und vor neugierigen Blicken. Bär, wirf deine Unterwürfigkeit ab. Du bist kein unterwürfiges Tier. Du denkst deine eigenen Gedanken, erzähle sie mir. Bär, ich kann dir nicht befehlen, mich zu lieben, aber ich glaube, du liebst mich. Ich will, dass du nicht aufhörst zu sein und für mich da zu sein. Nichts weiter. Bär.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Mach mich heimisch in der Welt.
Das ist schön.
Und natürlich ist es auch mitbedacht, dass das eine Projektion ist, wenn man sagt, ich glaube, du liebst mich. Ne?
Ja,
Also gegenüber von einem Bären. Nefeli, ich danke dir sehr, dass du dieses tolle Buch mitgebracht hast. Ich hatte davon schon mal gehört. Und zwar in dem Podcast Papierstau. Grüße gehen raus, wie die dort sagen, die Kollegen und Kolleginnen. Und oder der Kollege und die drei Kolleginnen. Und der Kollege und die zwei Kolleginnen. So, jetzt reicht's aber mal mit diesen Ungenauigkeiten. da hatte ich von dem Buch schon gehört und mir so im Geiste eine Notiz gemacht, aber es war nicht stark genug, das Interesse, um das dann zu erwerben. Und jetzt habe ich es endlich gelesen und das ist ein richtig, richtig, richtig geiles Buch.
Ich finde auch, ich bin sehr begeistert. Mehr davon.
Mehr davon. Gut. Also, danke Nefeli und schön, dir, dass wir es noch ein zweites Mal versucht haben. Alle wichtigen Infos sind drin.
Folgt uns auf Instagram, lasst ein Like da, folgt uns auf Spotify oder anderen Kanälen.
Und schreibt eure Meinung zu Adlergestell und Bär oder was ihr sowieso.
Oder zu unserem Podcast oder
über
zu
Bücher,
uns.
Über Bücher denkt, was ihr über Bären denkt und was über Sex.
Und
oder
Adler.
Beides zusammen. Also dann, tschüss. Tschüss.
Lachsbrunch, der Literaturschnack, wird gefördert von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg. Vielen Dank an Antje Flemming. Produziert wird der Podcast von Piero Masterlerz.